Liebe Gemeinde, woran denken Sie, wenn Sie Kreta hören? Kreta. Sonne, Sand, Meer, Urlaubsfeeling. Heute Morgen werden wir diese Insel von einer anderen Seite kennenlernen. Und dazu schauen wir nicht in einem Reiseprospekt von TUI nach, sondern in der Bibel. Und da finden wir einen Brief von Paulus, den hat er speziell für diese Insel geschrieben. Das heißt, eigentlich hat er sie geschrieben speziell für einen Mitarbeiter und Freund namens Titus, der sich zu dem Zeitpunkt auf Kreta befindet, aufhält dort. Und dieser Brief, der gibt uns ein Zeugnis von dem wichtigsten Ereignis, das jemals auf dieser Insel stattgefunden hat. Und das war nicht der Bau des berühmten Palastes von Knossos. Und das war auch nicht die Besetzung der Insel durch die Römer 67 vor Christus. Nein, das wichtigste Ereignis, das auf Kreta jemals stattfand, war die Gründung der christlichen Gemeinde dort. Das war das wichtigste Ereignis. Und das war so wichtig auch für uns, dass der Geist dafür gesorgt hat, dass dieser Brief, in dem es um Kreta geht, in unsere Bibel gekommen ist. Das hat Gott für erforderlich gehalten. Und die Frage ist natürlich, was hat unsere Gemeinde mit Kreta zu tun? Vom Wetter her leider nicht so viel, aber was will Gott uns damit sagen? Was sollen wir daraus lernen? Das ist die spannende Frage. Bis etwa 62 nach Christus hatte Paulus im römischen Knast gesessen, das wissen wir. Dort endet Apostelgeschichte 28. Wir haben das in einer ausführlichen Predigtreihe entfaltet. Das können Sie alles über unsere Homepage nachhören, beg-hannover.de. Etwa von 60 bis 62 sitzt Paulus dort im Gefängnis. Und als er wieder herauskam, da ging Paulus erstmal für längere Zeit nach Jerusalem zurück, um sich ein Jahr lang von den Strapazen des Gefängnisses zu erholen und eine Reha zu machen. Nein, das hat er nicht getan. Sie suchen das wahrscheinlich vergeblich in den Seiten der Bibel, diesen Bericht über die Reha von Paulus. Nein, Paulus nutzte die ihm verbleibende Zeit, um seine Missionstätigkeit fortzusetzen. Dazu hat er die Zeit genutzt. Ich muss an meinen alten Freund denken, der pensioniert ist, Internist. Und er reist immer wieder nach Moldawien oder in die Mongolei, um dort das Evangelium zu verbreiten, zum Teil unter einfachsten Bedingungen. Und er sagt mir oft, du, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich habe wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit in meinem Alter. Die möchte ich doch noch nutzen, um den Namen des Herrn auszubreiten. Und ich frage dich, wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie willst du im Himmel ankommen? Gut erholt, gut geschont, Solarium gebräunt, ist ja nichts dagegen zu sagen. Auf Kreta sind die sicher auch gut gebräunt worden. Oder willst du zerschlissen und aufgebraucht und abgearbeitet für den Herrn im Himmel ankommen? Eine erfahrene Christin hat meiner Frau und mir letzte Woche gesagt, lieber verbrannt als verrostet. Lieber im Dienst für Jesus verbrannt als verrostet. Das haben viele, viele bezeugt. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Lieber verbrannt als verrostet, das war auch die Überzeugung von Paulus. Und so kommt er, kaum ist er raus aus dem Gefängnis, circa 63 nach Christus, wieder auf die Insel Kreta. Bei seiner früheren Reise nach Rom hat es ihn ja schon mal dahin verschlagen. Diejenigen, die bei der Apostelgeschichte dabei waren, erinnern sich vielleicht an Apostelgeschichte 27, die Verse 7 bis 13, wo Paulus als Teil eines Gefangenentransportes mit 276 Personen an Bord und einer großen Getreideladung nach Rom unterwegs ist und sie geraten in schwierige Winde. Können Sie alles in Apostelgeschichte 27 nachlesen, dann heißt es dort in Vers 7, wir kamen aber viele Tage nur langsam vorwärts und gelangten mit Mühe bis auf die Höhe von Knidos. Das ist eine Halbinsel an der türkischen Küste, also oberhalb von Kreta. Sie haben übrigens Kreta hier auch auf dieser Karte. Sehr schön sichtbar, links unten im Mittelmeer gelegen. Und dann heißt es weiter, wir fuhren aber im Schutz von Kreta hin bis auf die Höhe von Salmone und gelangten kaum daran vorbei und kamen an einen Ort, der Guthafen heißt. Nahe dabei lag die Stadt Lasea. Das ist alles Kreta. Das Schiff wird also auf Kreta zugetrieben. Und der Kapitän macht aus der Not eine Tugend. Er sucht den Windschatten von Kreta und nähert sich dem östlichen Kap der Insel Kreta, also das Kap Salmone. Und das wird mit Mühe umschifft, weil die Winde schwierig sind. Und dann endlich kommt eine größere Bucht im Süden von Kreta, die heißt Guthafen bei Lazea. In manchen Landkarten, die Sie in den Bibeln hinten drin finden, ist das ganz gut ausgezeichnet. So, und jetzt stehen die Verantwortlichen vor einer schwierigen Entscheidung. Wollen wir hier in Lazea bleiben? Der Anlegeplatz ist nicht sehr einladend. Oder wollen wir noch an einer anderen Stelle von Kreta überwintern? Das muss jetzt entschieden werden. In Vers 9 steht, dass die Fastenzeit vorbei ist. Man hat also wahrscheinlich so Anfang Oktober. Ab 15. September etwa gilt die Seefahrt dort schon als gefährlich. Ab November war sie verboten. Dann galt die Grundregel Mare Clausum. Das Meer ist geschlossen. Geschlossen für die Seefahrt. Und nun muss man sehen, wie man vor dem Winter unterkommt. Und Paulus warnt die Verantwortlichen, lasst uns nicht leichtsinnig sein. Es wird schwierig werden, wenn wir jetzt aus diesem Hafen noch einmal aufbrechen. Lasst uns lieber hier bleiben. Und die sogenannten Experten sind anderer Meinung. Sie sagen, nein, wir wollen wenigstens noch weiter. Der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und dann fahren sie nochmal ab von diesem Hafen, nochmal gut 60 Kilometer oder 60 Seemeilen vielmehr weiter. Und dann heißt es in Vers 12, und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten, einem anderen Hafen auf Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist. Und zunächst scheint dieser Plan aufzugehen. Sie fahren also gewissermaßen unterhalb der Insel entlang, wollen diesen vermeintlich besseren Hafen auf Kreta ansteuern, aber dann passiert es, Vers 14, nicht lange danach, aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt, und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Es wird also nichts mit der Anfahrt des anderen Hafens. Dieser plötzliche Wechsel der Winde ist ganz typisch für das Mittelmeer. Ein orkanartiger Nordostwind kommt auf. Wenn Sie schon mal auf Kreta waren vielleicht, dann wissen Sie, dass diese Insel sehr gebirgig ist. Und von den Bergen Kretas fegt dieser Ostwind herab. Die Wellen geraten in immer stärkere Bewegung. Das Schiff gerät in Gefahr, unkontrolliert an die Insel geschleudert zu werden. Was also als Windschatten gedacht war, könnte sich jetzt als Rambock erweisen. Der große Frachter wird wie ein kleiner Spielball plötzlich herumgerissen dort im Süden von Kreta und ist nicht mehr manövrierfähig. Und dann treibt das Schiff immer weiter von Kreta weg. Paulus kann nur noch winken gewissermaßen. Dann treiben sie an dieser Mini-Insel Kauda vorbei. Und dann folgen weitere dramatische Tage auf dem Meer bis hin zu Schiffbruch und Notlandung. Das war Paulus' Erinnerung an Kreta. Und schließlich kommt er doch nach Rom. Wird in Gewahrsam genommen, wird festgesetzt, weil er ja Gefangener ist. Und dann kommen diese etwa 2 Jahre Gefangenschaft. Und dann kommt er raus. Und was meinen Sie, wo er wieder hinreist? Nach Kreta. Das ist erstaunlich. Er hatte keine guten Tage dort gesehen. Warum? Weil Gott ihn führte, offensichtlich. Wir wissen nicht, wie Gott das gemacht hat. Wir wissen nicht, was Gott dazu gebraucht hat. Vielleicht hatten einige dafür gebetet. Herr, bitte schicke uns wieder einen Missionar. Schicke uns erstmalig einen Missionar. Aber ich frage Sie, wo sollten diese Beter auf Kreta herkommen? Das wäre auch eine gute Suchmeldung. Beter für Kreta. Kommen Sie mal ganz kurz mit mir zurück zur Apostelgeschichte 2, zum Pfingsttag. Sie wissen, am Pfingsttag hat Petrus diese Predigt gehalten. Und da ist dieses Wunder geschehen, dass die Jünger plötzlich in fremden Sprachen redeten und verstanden werden konnten von Leuten aus den unterschiedlichsten Völkern. Und dann heißt es dort am Pfingsttag in Kapitel 2, Apostelgeschichte 2, Vers 11, das überliest man so schnell, die Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Also auch kretisch wurde gesprochen am Pfingsttag und es waren Leute aus Kreta da. Und vielleicht gehörte auch der eine oder andere aus Kreta zu den 3000 Bekehrten dieses Tages. Vielleicht war auch nur jemand aus Kreta angesprochen worden und das hat weiter in ihm gewühlt, was Petrus gepredigt hatte. Lasst euch die Schuld von Jesus vergeben. Er ist der angekündigte Retter, der für eure Schuld gestorben ist. Und das hatte weiter in ihm gewühlt, in diesem Kreta, und er hat gebetet und Er hat zu Jesus gefunden. Vielleicht wurde er erst später bekehrt, nach dem Pfingsttag, wir wissen es nicht. Aber wenn da auch nur einer sich bekehrt hat, dann wird er für seine Insel gebetet haben. Und dann wird er gebetet haben, Herr, Herr, baue auch hier deine Gemeinde. Vielleicht wird er einen kleinen Hauskreis gesammelt haben, bei dem Paulus anfangen konnte, wir wissen es ja nicht. Aber dieser Hinweis in Apostelgeschichte 2, Vers 11 ist so interessant. Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkündigen. Tja, und ich musste so denken, als ich als junger Pfarrer meine erste Stelle antrat, auf einem Dorf zwischen Hannover und Bremen, habe ich dann versucht, die Menschen zu suchen, die mit einbezogen werden könnten in den Gemeindeaufbau, die eine Unterstützung sein könnten. Und dann trafen meine Frau und ich bei unseren Hausbesuchen auf zwei Damen, die uns so sinngemäß sagten, wir haben schon lange für dieses Dorf gebetet. Und wir haben lange gebetet, dass Gott doch uns einen gläubigen Pastor schicken möge. So etwa haben sie es gesagt. Und ich denke, das ist ein gutes, ein beispielhaftes Gebet für manchen, der in der Diaspora wohnt. Ich weiß, dass ja auch viele diese Predigt dann im Internet hören, die irgendwo ziemlich vereinsamt dastehen als Christen. Und denen möchte ich Mut machen. Betet doch dafür, dass der Herr euch Menschen schickt, die euch helfen, eine Gemeinde aufzubauen. So wie die Menschen, die wenigen oder der eine auf Kreta vielleicht gebetet haben. Und dann im Jahr 63 etwa, 63, 64, also 30 Jahre nach diesem Pfingsttag, 30 Jahre, die mussten lange treu sein und durchhalten. Kommt Paulus auf die Insel und er hat dort offensichtlich gepredigt, wie er das in anderen Städten auch gemacht hat. Und das Wunder geschieht. Es entsteht Gemeinde an dieser strategischen Stelle in Kreta, mitten im Mittelmeer. In dieser wunderschönen Gegend, 100 Kilometer etwa im Norden ist das europäische Festland, 175 Kilometer im Osten ist der Nahe Osten, also Asien, wenn Sie so wollen, und 300 Kilometer im Süden ist Afrika. Und mittendrin Kreta. Die Insel selbst, etwa 250 Kilometer lang, 56 Kilometer breit, an der schmalsten Stelle 12 Kilometer, also überschaubar. Und es entstehen erste kleine Gemeinden dort. Das sehen wir in Vers 5. Heute wollen wir so eine Einführung machen, dass Sie einen ersten Zugang zu diesem Brief bekommen. Aber in Vers 5, da schreibt Paulus, deswegen ließ ich dich in Kreta, dich Titus, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt und überall in den Städten Älteste einsetzen. Also es entstehen an verschiedenen Stellen dieser Insel kleine erste Gemeindezellen, Gemeindekerne. Und Paulus bleibt trotzdem offensichtlich nicht lange dort. Das ist interessant. Er zieht weiter. Ich habe mich gefragt, Paulus, wäre es nicht eine schöne Aufgabe für deinen Ruhestand gewesen, ja? Kreta, ab und zu einen Mokka in Heraklion trinken, die Ausgrabung in Knossos studieren, vielleicht eine Monographie, ein kleines Buch darüber schreiben, das wäre es doch gewesen. Aber Paulus zieht weiter, weil er sich von Gott gerufen und geführt und weitergetrieben weiß. Lieber verbrennen als verrosten, so hat er gelebt. Lieber verbrennen als verrosten. Und dann entsteht aber ein Problem. Denn die Arbeit auf Kreta ist ja erst im Aufbau. Es fehlt noch so vieles. Und Paulus muss offensichtlich weiter. Aber, und das ist das Gute, Paulus war kein Einzelkämpfer. Auch in Kreta hat ihn mindestens einer seiner besten Mitarbeiter begleitet, Titus, an den dieser Brief geht. Und diesen Titus lässt Paulus jetzt auf Kreta zurück. Und das ist der Titus, an den sich dieser Brief richtet, wo es in Vers 5 heißt, deswegen ließ ich dich in Kreta, man könnte auch etwas frei übersetzen, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt. Das ist seine Aufgabe jetzt, das ist sein Ding. Und er sagt, los Titus, gib Gas, es ist jetzt deine Aufgabe, bleib dran. Und Paulus selbst reist weiter, möglicherweise nach Südgriechenland, und von dort schreibt er dann irgendwann 63, 64 nach Christus diesen Titusbrief. Und der wird uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Und ich sage Ihnen, da gibt es viel zu entdecken. Wir haben einen kleinen Hinweis auf den Entstehungsort, nämlich in Kapitel 3, Vers 12. Da sagt Paulus, wenn ich Artemas oder Tychikus zu dir senden werde, so komm du eilends zu mir nach Nikopolis. Denn ich habe beschlossen, dort den Winter über zu bleiben. Also Paulus befindet sich etwa schon in Nikopolis oder ist auf dem Wege nach Nikopolis. Das macht es uns etwas schwierig, das zu lokalisieren, denn Nikopolis gibt es in der Gegend etwa 9 Mal. Das heißt Siegesstadt. Und viele Städte, bei denen irgendwelche Siege in Schlachten errungen wurden, hatten diesen schönen, ehrenvollen Titel Nikopolis bekommen. Darum wissen wir nicht ganz genau, wo das war. Aber es muss irgendwo wahrscheinlich im Süden Griechenlands gewesen sein. Denkbar auch, dass der Brief noch vorher bei der Zwischenstation in Korinth geschrieben wurde, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls genießt Paulus diese neu gewonnene Freiheit, die er jetzt noch hat, nachdem er aus dem römischen Gefängnis entkommen ist, um zu predigen, um zu missionieren, um Gemeinden nochmal wieder zu besuchen, um das Evangelium von unserem Herrn weiter auszubreiten, solange der Herr ihm dazu Kraft gibt. Und er tut gut daran, diese Zeit zu nutzen, denn diese Freiheitsphase ist nicht unbegrenzt. Der nächste Brief, den er schreibt, wird dann der zweite Timotheusbrief sein. Und dieser Brief, der kommt schon wieder aus dem Gefängnis. Dann wird Paulus wahrscheinlich 2-3 Jahre später wieder im Gefängnis sitzen. Und dann wird er unter Nero ermordet werden. Und dann wird er schreiben, ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben gehalten. Jetzt liegt mir bereit die Krone, die der Herr mir geben wird. Aber noch ist er unterwegs. Und die Situation in Kreta liegt ihm auch dort in Südgriechenland, wahrscheinlich irgendwo in Nikopolis, liegt ihm schwer auf dem Herzen. Das spürt man diesen Zeilen geradezu ab. Er weiß, ich habe den Titus nicht gerade in einer einfachen Situation zurückgelassen. Ich habe ihm eine Menge zugemutet dort. Es ist keine leichte Situation, denn Kreta ist eine Problemgemeinde. Und das ist ein guter Titel, den man über diesen Titusbrief setzen kann. Eine Problemgemeinde soll gesund werden. Das könnte das Thema für die Predigt heute sein. Eine Problemgemeinde soll gesund werden. Das ist der Titel über Titus. Und wir werden gleich sehen, worin diese Probleme bestanden. Warum ist Kreta eine Problemgemeinde? Paulus sagt hier in Vers 5, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt. Da fehlt offensichtlich etliches im Gemeindebau. Wir fragen natürlich sofort weiter, was fehlt? Worin besteht der Mangel in Kreta? Und das kann man ziemlich genau benennen. Problem 1, es gibt noch keine Strukturen. Es sind noch keine Ältesten dort eingesetzt in dieser Gemeinde. Das schreibt Paulus ja dann auch, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Und dann werden genau die Erfordernisse, die Qualifikationen beschrieben, die diese Ältesten erfüllen sollen. Also die haben ein Strukturproblem noch. So war es ja mit unserer Gemeinde am Anfang auch. Da hatten wir noch keine Ältesten. Da waren wir relativ unorganisiert, noch Schritt für Schritt. Und dann hat Gott im Zuge des Gemeindebaus geschenkt, dass Älteste berufen werden konnten, dass eine Gemeindeordnung abgeschlossen werden konnte. Das braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Und so soll es jetzt auch Titus dort machen. Er soll Älteste einsetzen in den verschiedenen Städten. Also Problem 1 ist ein Strukturproblem. Warum war das so wichtig? Ihr Lieben, warum war das so wichtig? Ist das nicht eine Formsache, ob es Älteste gibt oder keine Älteste? Paulus sagt, warum das so wichtig war. Er sagt, damit du das Fehlende noch ordnest. Und es gab offensichtlich Unordnung in dieser Gemeinde. Es ging auch in dieser jungen Gemeinde offensichtlich schon ganz schön drunter und drüber. Und das war das zweite Problem. Es gab falsche Lehrer und Unruhestifter und Schwätzer. Und die haben Chaos gemacht. In dieser jungen Gemeinde. Das sehen wir hier in Vers 9, wo Paulus sagt, was soll Titus tun? Das ist jetzt hier nicht mit abgedruckt. Er soll zurechtweisen, die da widersprechen. Und in Vers 16 wird von Leuten gesagt, die gehorchen nicht. Die gehorchen der Gemeindeleitung nicht. Die widersprechen, die soll er zurechtweisen. Die fügen sich nicht ein. Die versuchen, die Dinge umzustürzen. Und dann in Vers 10 spricht er von Frechen, von unnützen Schwätzern und Verführern. Unnützen Schwätzern und Verführern. Und in Vers 11 sagt er, dass die ganze Häuser verwirren, dass die lehren, was nicht sein darf, dass die ihr eigenes Süppchen kochen und dabei ihren eigenen Gewinn nur suchen. Das haben wir oft von den Irrlehrern gesagt, dass sie ihren eigenen Gewinn suchen, dass sie ihr eigenes Ding machen wollen und ihren eigenen Vorteil dabei haben wollen. Und welche Art diese Irrlehren sind, werden wir in den nächsten Wochen noch genauer sehen. Die kommen besonders aus dem Judentum, in dem Falle jüdische Fabeln und Gebote von Menschen. Kapitel 1, Vers 14. In Vers 10 sagt Paulus besonders die aus den Juden. Und in Kapitel 3, Vers 9 bekräftigt er das nochmal und sagt, das Geschlechtsregister, Zank und Streit über das Gesetz. Und da war Titus eigentlich Experte. Wir haben das ja in der Lesung von Bruder Otto gehört, dass er in Jerusalem bei dieser einen Paulusreise das Evangelium bewährt hat und verteidigt gegen eine gesetzliche Verfälschung. Und deswegen war Titus genau der richtige Mann, der das Evangelium von einer falschen Gesetzlichkeit gut unterscheiden konnte. Also, erstes Problem, keine Struktur. Zweites Problem, Verführung durch falsche Lehren und durch Schwätzer und Gequatsche und Getratsche offensichtlich. Drittes Problem, das ist auch nicht zu unterschätzen, das kann man sich schwer vorstellen, aber das war ein Problem, der schwierige Nationalcharakter der Kreter. Der schwierige Nationalcharakter der Kreter. Schauen Sie hin, das beschreibt Paulus, ja, Gemeindebau auf Kreta ist schwierig, weil die Bevölkerung dort insgesamt nicht gerade den einfachsten Nationalcharakter hat. Und die neu bekehrten Christen waren davon offensichtlich nicht frei. Natürlich gibt es genauso wenig den Kreter wie den Deutschen oder den Bayern oder den Preußen oder den Ostfriesen, nicht mal den gibt's. Aber es gibt doch bestimmte typische Züge für bestimmte Regionen, das kennen wir doch. Kennen wir alle solche Leute. Und so wie man den Bayern oder den Preußen bestimmte Dinge nachsagt, und nicht alles, was man denen nachsagt, ist völlig daneben, so sagt Paulus hier über die Kreter Folgendes, Zitat, Kapitel 1, Vers 12, einer von ihnen hat es selbst gesagt, ihr eigener Prophet, und jetzt kommt dieser Nationalcharakter, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Da schauen Sie. Und derjenige, der das gesagt hat, war Epimenides von Knossos, der hat im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt. Und dieser Epimenides soll weiter über seine Landsleute gespöttelt haben. Es sei ganz klar, warum es auf Kreta keine wilden Tiere gäbe, denn die menschlichen Bewohner seien schon wild genug. So viel Freundlichkeit hatte der für seine Zeitgenossen übrig, dieser Epimenides. Und sein Kollege Polybios, ebenfalls ein antiker Schriftsteller, der im 2. Jahrhundert vor Christus lebte, also 400 Jahre später, der hat über die Kreta geschrieben, Zitat, Habgier und Geiz sind auf dem Boden Kretas so heimisch, dass die Kreter das einzige Volk sind, dem es egal ist, wie man zu seinem Gewinn gekommen ist. Also ob ehrlich oder unehrlich, ob Betrogen oder nicht, das stört in Kreta keinen. Die sind so geizig, die sind so habgierig, es ist völlig egal. So sagt es Polybios im 2. Jahrhundert vor Christus. Und wir fragen uns, wir wissen natürlich nicht, wie viel da dran ist. Aber hier auf Kreta trafen sich die verschiedensten geistigen Strömungen. Ich sprach ja schon von dieser Mittellage, ne? 100 Kilometer im Norden Europa, 175 im Osten Asien, 300 im Süden Afrika. Sprungbrett zwischen den Kontinenten. Und dann gab es dort diese Mischung aus orientalischer Religion und griechischer Philosophie. Es ist ja auch eine ganz spezielle Mixtur. Und dann hat es mal eine hohe Kultur gegeben auf Kreta, die sogenannte minoische Zivilisation. So, von 2200 bis 1500 vor Christus. Kann man heute noch viele Ausgrabungen dazu entdecken. Paläste, herrliche Baukultur wie in Knossos. Hat der eine oder andere vielleicht schon mal besichtigt. Und dann gab es finsteren Aberglauben auf Kreta. Auch das wissen wir. In einem Tunnel des König Minos, so die Sage, soll der Minotauros gelebt haben. Das war die Sage. Und Sie wissen, Minotauros, das ist dieses Monster mit dem Körper eines Menschen und dem Kopf eines Stieres. Und der Minotauros ernährt sich wovon? Von Menschenfleisch. Ja, so war das. Dieser Aberglaube herrschte dort auch. Und dann war Kreta noch wegen seiner strategischen Position eine Sammelstelle für Söldner, Soldaten aller möglichen Nationalitäten. Also auch da kam alles mögliche Gedankengut zusammen. Alle möglichen Probleme. Und so hatte sich im Laufe der Zeit dieser Nationalcharakter offensichtlich herausgebildet. Ausnahmen bestätigen die Regel, von dem Epimenides dann schreibt im 6. Jahrhundert vor Christus, Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Die Geschichte erzählt, man habe fälschlicherweise behauptet, das Grab des Zeus, also des Herrn der Götter, sei auf Kreta, um dadurch Touristen anzuziehen. Und irgendwann ist der Schwindel aufgeflogen. Das war gut für den Tourismus, diese Behauptung, aber sie hatte den Nachteil, dass sie eben nicht stimmte. Wie soll man auch das Grab von Zeus finden, bitteschön? Aber das war so eine typische Kreta-Lüge, mit der man Geschäfte machte. Das passte schon. Böse Tiere, offensichtlich waren sie zügellos, wild, egoistisch, unbeherrscht, undiszipliniert. Und dazu passt auch, was Paulus in Vers 10 schreibt, viele Freche, unnütze Schwätzer und Verführer. Tja, und dann faule Bäuche. Faule Bäuche, da würde ich sagen, das ist genussorientiert, undiszipliniert, unbeherrscht, Konsumhaltung, ich nehme mit, was ich kriege. Faule Bäuche. Was Paulus hier zitiert, ist nicht gerade politisch korrekt. Und zu einem Überfluss könnte man sagen, beschränkt er sich nicht nur auf das Zitat, sondern er fügt noch trocken hinzu. Sie haben das hier gelesen in Vers 13. Das ist wahr. Das ist wahr, schreibt er noch. Also er will damit natürlich nicht sagen, dass alle Kreter böse Tiere und faule Bäuche sind, aber er will sagen, da ist was dran. Und das hat offensichtlich auch auf die Christen abgefärbt. Denn er schreibt in Vers 13, aus diesem Grund, schauen Sie mal, wie er das in Vers 13 formuliert. Da sagt er, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund, Titus, weise sie scharf zurecht, damit sie gesund werden im Glauben. Damit sie durch Jesus verändert werden, auch an diesen Punkten. Da liegt ein Problem. Die haben es nicht leicht, aus ihrer kretischen Kultur heraus ein Leben in der Nachfolge Jesu zu führen. Das ist das Problem. Und daraus ergibt sich dann ein vierteres Problem, ein weiterer Mangel, ein viertes Problem. Bei vielen Christen, und wer kennt das nicht, bei vielen Christen klaffte ein großes Loch zwischen ihrem geistlichen Anspruch auf der einen Seite und ihrem praktischen Leben auf der anderen Seite. Es war eine Glaubwürdigkeitslücke da zwischen dem Glauben und dem Verhalten. Und woran können wir das sehen in diesem Brief? Dass Paulus immer wieder sagt, Leute, ihr sollt gute Werke tun. Nicht um sich damit vor Gott reinzuwaschen, aber um gehorsam zu leben, zur Ehre Gottes. Und das kommt wieder und wieder und wieder. In Kapitel 2, Vers 7 sagt er zu Titus, mach dich zum Vorbild guter Werke. Und in Kapitel 2, Vers 14 sagt er, Jesus reinigte sich selbst, sein Eigentum, also seine Gemeinde, das eifrig wäre zu guten Werken. Und in Kapitel 3, Vers 1 steht, die Christen sollen gehorsam sein, zu allem guten Werk bereit. Und in Kapitel 3, Vers 8 schreibt Paulus an Titus, ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich womit hervorzutun? Mit guten Werken. Es ist in kaum einem Brief so viel von guten Werken die Rede wie bei Titus. Und dann nochmal in Kapitel 3, Vers 14, so ein kurzer Brief und so oft kommt das vor. Also 2,7, 2,14, 3,1, 3,8 und dann nochmal in 3,14. Lasst aber auch die unseren lernen, sich hervorzutun mit guten Werken, wo sie nötig sind, damit wir kein fruchtloses Leben führen. Ich denke, das ist an Deutlichkeit nicht zu überbieten. Und jetzt wird die Sache sehr eng. Wie muss Paulus sich gefühlt haben? Wie muss Titus sich gefühlt haben? Es geht ja hier nicht um Werkgerechtigkeit. Also das hatte Titus ja in Jerusalem, wie Bruder Otto uns vorgelesen hatte, durchbuchstabiert. Wir müssen nichts zusätzlich beitragen, etwa durch Beschneidung, damit Jesus uns vergibt. Jesus genügt. Er allein rettet uns durch seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz. Das ist ja wohl mal klar. Aber hier geht's um die treue Nachfolge. Und wie muss der Paulus sich gefühlt haben? Dort irgendwo in irgendeinem dieser Nikopolis-Städte. Und ihm liegt diese Mängelliste auf dem Herzen. Und er denkt an die Kreter. Und er sagt, was wird aus ihrem geistlichen Wachstum werden? Was wird aus dieser Gemeinde werden? Und es liegt ihm schwer auf dem Herzen. Sie haben noch keine Ältesten. Sie werden verführt durch Irrlehrer und Geschwätz. Sie haben diesen schwierigen Nationalcharakter. Und dann klafft da diese Lücke zwischen ihren Glaubensüberzeugungen und ihrer alltäglichen Praxis. Zwischen dem, was sie lehren, und dem, was viele von ihnen leben. Oh, was für Voraussetzungen, ihr Lieben, sind das für Gemeindeaufbau? Wie soll hier eine lebendige Gemeinde entstehen? Wie soll hier eine treue Missionsarbeit erfolgen können? Was für Voraussetzungen? Problemgemeinde, Mangel auf Kreta. Das ist die Devise. Aber wissen Sie, das ist ganz schön hart, was Paulus hier schreibt. Aber es ist auch unheimlich tröstlich. Es ist unendlich tröstlich. Wissen Sie warum? Denn das heißt, obwohl die ganzen natürlichen, kulturellen, zivilisatorischen Voraussetzungen auf Kreta nicht gegeben sind, obwohl die Leute die denkbar schlechtesten Voraussetzungen mitbringen und die denkbar ungünstigste Prognose haben dürften, trotzdem sollen auch diese neuen Christen was werden, was schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 13, gesund im Glauben. Ihr sollt gesund im Glauben werden. Es soll gut werden. Es soll sich ändern. Es soll nicht so bleiben, wie es ist. Was für eine Hoffnung. Alfred Christlieb hat etwas Wunderbares geschrieben zu diesem Text. Er hat gesagt, lasst uns, ich will das wörtlich zitieren, lasst uns auch die Liebe des Apostels betrachten. Aus ihr leuchtet ein Strahl der göttlichen Liebe. Wenn wir andere Menschen durchschauen und sie als unaufrichtige Lügner, böse Raubtiere und faule Bäuche erkennen, dann ziehen wir uns von solchen Menschen am liebsten zurück und geben sie auf. Wir meinen, es lohne sich nicht, an solchen Menschen zu arbeiten. Ganz anders Paulus. Er sagt nicht, überall kann man für Jesus arbeiten, nur nicht auf Kreta. Nein, das sagt Paulus nicht. Er gibt vielmehr dem Titus als Anweisung das Ziel an, auf dass sie gesund seien im Glauben. Hier haben wir eine gute Botschaft. Die Liebe hofft alles. Sie traut dem Herrn Jesus zu, dass er auch den schlechtesten und verlogensten Menschen retten und heilen könnte. Und so wollen wir, schreibt Christlieff, mit Paulus glauben, hoffen, lieben, bis Gottes Sieg offenbar wird. Lasst uns das annehmen. Vor wenigen Tagen hörte ich ein Beispiel von einer jungen Schülerin, war wohl gut 10 Jahre, kam aus schwierigen familiären Zusammenhängen. Und man merkte das ihrem ganzen Verhalten an. Sie wollte nicht zuhören. Sie hat ständig rebelliert. Sie hat sich immer gegen alles gewehrt. Sie war ein ständiger Unruheherd und Quälgeist für alle. Und dann kam dieses Mädchen zum Glauben an Jesus. Und der Mann, der das erzählt hat, ist auch Lehrer unter anderem, der hat gesagt, es war so schnell die verändernde Kraft von Jesus an diesem Mädchen deutlich, dass sie gesund wurde im Glauben. Und plötzlich konnte diese 10-Jährige da sitzen und 45 Minuten lang einem Vortrag zuhören. Unglaublich. Vorher keine 5 Minuten still. Dieses innere Umgetriebensein, was man ihr anspürte. Und er sagte, und Jesus hat aus diesem Mädchen etwas gemacht, dass sie innerhalb weniger Tage dann dort sitzen und 45 Minuten Vortrag hören konnte. Gesund, verändert. Das kann nur Jesus. Nun, bei den Kretern ging es nicht so schnell. Und dennoch, obwohl die Kreter, und das ist das Wunderbare, obwohl die Kreter weder besonders gut erzogen waren, noch besonders gebildet waren, hat Gott Großes mit ihnen vor. Er sagt, ihr sollt meine Gemeinde sein und ihr sollt mir sogar mit eurem Lebensstil Ehre machen. Ihr sollt ein vorbildliches Leben als meine Kinder leben, hier auf dieser schwierigen Insel, unter diesen schwierigen Bedingungen. Und wir werden das noch sehen in den nächsten Wochen, wie konkret dann die Anweisungen von Paulus sind. Er sagt, ihr älteren Männer, ihr sollt Gott ehren mit eurem praktischen Leben. Und er hat präzise Anweisung für die älteren Männer. Er sagt, ihr älteren Damen, ihr sollt Gott ehren mit eurem speziellen Lebensstil und euren speziellen Aufgaben. Ihr jungen Männer, ihr jungen Frauen. In Kapitel 2 werden wir das sehen. Für alle hat Paulus ganz bestimmte Anweisungen und sagt, so könnt ihr leben, so sollt ihr leben. Da hinein will Jesus euch wachsen lassen, dass ihr hier in Kreta ein leuchtendes Beispiel seiner Liebe werden sollt. Das kann nur Jesus. Gesund werden im Glauben, das will er uns schenken. Und ein Ausleger hat gesagt, es gibt keinen besseren Beweis als die Gemeinde in Kreta, dass die christliche Gemeinde nicht nur da von Gott hingestellt ist, wo man eine behagliche, respektable, typische Mittelklasse-Umgebung hat. Nein, das Evangelium ist für die hoffnungslosesten Fälle. Und das beweist uns Kreta. Und darum lasst uns keinen aufgeben, keine Region, keinen Menschen, keine Situation. Leute, wie wird sich der Titus gefühlt haben, als er das zum ersten Mal las? Wie wird er sich gefühlt haben? Warum schildert Paulus diese Situation so schonungslos? Ich denke, wir können 2 Lehren daraus ziehen. Die erste Lehre heißt, Jesus baut seine Gemeinde unter allen Umständen. Merkt ihr das? Jesus baut seine Gemeinde unter allen Umständen. Egal wie schwierig die Voraussetzungen sind, egal wie tot das ganze Gebiet ist, wenn er Gnade gibt, wenn er es will, dann baut er seine Gemeinde unter allen Umständen. Das ist die erste große Ermutigung, die uns hier entgegenklingt. Keine kulturelle Situation, keine charakterlichen Schwächen, keine religiösen Hindernisse sind für Jesus zu schwer. Und eine Kultur ist auch keine Ausrede dafür, dass ich Jesus nicht gehorsam werde an bestimmten Punkten. Wenn Jesus seine Gemeinde baut, dann baut er sie unter allen Umständen. Und ihr Lieben, darum müssen wir überhaupt nicht verzagen, wenn wir auch in unserer Gemeinde Mängel entdecken. Darum musst du überhaupt nicht mutlos werden, wenn du in deinem Leben Mängel entdeckst. Und du wirst Mängel entdecken in deinem Leben, wenn du ehrlich bist. Und wir werden Mängel entdecken in unserer Gemeinde, wenn wir ehrlich sind. Wir leben doch noch nicht im Himmel. Und wenn du das merkst, dann denk an Kreta und dann denk an den Nationalcharakter der Kreta, an diesen hoffnungslosen Nationalcharakter. Und dann mach dir klar, das alles kann Jesus nicht daran hindern, mit dir zum Ziel zu kommen und mit unserer Gemeinde zum Ziel zu kommen. Er will es tun. Das alles ändert nichts daran, dass Jesus dich 1,13 im Glauben gesund machen will. Das alles ändert nichts daran, dass Jesus auch uns zu seiner Gemeinde zählt. Und was sagt er von dieser Gemeinde in Kapitel 2, Vers 14? Er reinigte sich selbst, sein Volk, zum Eigentum. Wir sind Eigentumsvolk Jesu. Und was ist das für ein Volk? Wodurch ist es gekennzeichnet? Das eifrig ist zu guten Werken. Verstehst du? Das will er hier machen. Das will er aus uns machen. Und gehen wir doch mal die vier Probleme für uns durch. Fehlende Struktur in Kreta. Nun, Älteste haben wir. Da sind wir schon mal dankbar. Und wir sind froh über die Kooperation in unserem Ältestenkreis seit vielen, vielen Jahren. An anderen Strukturen, denke ich, müssen wir auch noch arbeiten. Dass wir Mitarbeiter noch besser fördern und schulen. Dass wir Menschen noch mehr helfen, eine Heimat in unserer Gemeinde zu finden. Dass wir ihnen auch dabei helfen, in ihrem Alltag noch mehr Begleitung zu finden. Das sind, denke ich, alles Aufgaben, die strukturell auf uns als Gemeinde zukommen. Und wir Ältesten arbeiten daran. Wir beten, wir überlegen, wie man bestimmte Dinge weiterentwickeln kann. Da ist, denke ich, noch Luft nach oben. Fehlende Struktur? Teilweise ja. Verwirrung durch Irrlehre und Geschwätz, Problem 2 in Kreta. Nun, ich denke, auf Irrlehre achten wir ziemlich aufmerksam. Etwa auf diese ganze Problematik, die durch die Emerging Church Bewegung gekommen ist. Auf diese Tendenzen, den Sühnetod Jesu zu vernachlässigen und herunterzuspielen in der Verkündigung. Ich denke, das sehen wir ziemlich deutlich. Aber gibt es Geschwätz? Bei uns in der Gemeinde gibt es das? Wird hinter dem Rücken geredet? Werden nutzlose Fragen breitgetreten? Was sagt Paulus hier in Vers 11? Es gibt viele freche, unnütze Schwätzer und Verführer. Gibt es das bei uns? Was sprechen wir miteinander die Woche über? Worüber reden wir im Kirchencafé? Wann hast du das letzte Mal mit wem über die Gemeinde gesprochen? Ich denke, das ist eine interessante Testfrage. Wann hast du das letzte Mal mit wem über die Gemeinde wie gesprochen? Ich denke, es ist immer gut, dass wir uns diese Fragen ehrlich stellen. Und was hast du gesagt? Und dann die Sache mit dem Nationalcharakter, das Problem 3. Also die Niedersachsen sind nicht bekannt als Lügner und faule Bäuche, das ist schon mal gut. Sondern die Niedersachsen sind wohl eher bekannt für ihre Geradlinigkeit, aber auch für ihre Sturheit. Wie bereitwillig öffnen wir unsere Häuser? Wie freundlich gehen wir auf andere zu? Das gelingt oft schon, wirklich so, dass wir dankbar sein können. Das sagen immer wieder Menschen, die von außen kommen, auch zu den Bibeltagen und an anderen Stellen. Wir sind dankbar, wie liebevoll wir hier bei euch aufgenommen worden sind. Aber das ist auch sicher nicht immer so. Ich hatte mal diesen Vorschlag gemacht, dass sich viel bewegen könnte, wenn jeder von uns einmal im Monat eine Einzelperson oder eine Familie einladen würde, zu der er bisher noch keinen Kontakt hat. Ich weiß nicht, wie viele von uns das schon praktiziert haben. Sicherlich machen es einige. Nationalcharakter? Was bringen wir an persönlichem Charakter mit? Das ist ja nochmal ganz was anderes, ne? Da hat jeder von uns ja auch noch genug Anteile dabei, die schwierig werden können. Paulus sagt, dass sie gesund werden im Glauben. Das soll erreicht werden. Das will Jesus machen mit uns. Mir hat letzte Woche ein älterer Christ dieses Zitat von William MacDonald erzählt, kannte ihn persönlich sehr gut und sagt, dieser William MacDonald, wenn man mit ihm zusammen war, er hat so viel Freude um sich herum verbreitet. Und er hat uns einmal erzählt, sagte sie, dass er gebetet hätte, schon in jungen Jahren, Herr, mache mich zu einem solchen Menschen, mit dem andere gerne zusammen sind. Mache mich zu einem solchen Menschen, mit dem andere gerne zusammen sind. Und diese erfahrene Christin sagte, als ich das damals hörte, habe ich genau aufgepasst. Und ich habe gesagt, so willst du auch beten. Dieses Gebet ist zu schade, als dass es nur von einem Menschen gebetet werden sollte. Herr, mache mich zu einem solchen Menschen, mit dem andere gern zusammen sind. Das kann stärker wirken als jeder Nationalcharakter. Tja, und dann das vierte Problem. Also Struktur, Irrlehre und Geschwätz, Nationalcharakter und sonstiger Charakter und schließlich das vierte Problem, die Glaubwürdigkeitslücke. Wie steht's um unsere guten Werke? Was sehen die Menschen an mir? Bin ich glaubwürdig? Bin ich eifrig? Bin ich eifrig zu guten Werken? Bin ich bereit, notfalls lieber zu verbrennen als zu verrosten? Was sehen andere an uns? Oder lassen wir uns davon den Heiden überholen, was die guten Werke angeht? Ich hörte neulich von einer Ärztin, die sich nicht als Christ bekennt, die in Deutschland ihr Geld verdient, um dann regelmäßig nach Kalkutta zu gehen und dort in Kalkutta auf engstem Raum in einer Dreizimmerwohnung zusammenlebt und 10 kranke Menschen regelmäßig pflegt um sich herum. Eine Heidin, soweit wir wissen. Wie steht das mit unseren guten Werken, dass sie unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen? Was sind meine guten Werke? Was sind deine guten Werke? Paulus schreibt, dass sie eifrig wären zu guten Werken, Kapitel 2, Vers 14. Wie steht es um meinen Eifer und wie steht es um deinen Eifer, Jesus zu dienen? Worum drehen sich deine Gedanken und meine? Womit füllst du deine Zeit und ich meine? An Kreta sehen wir, Jesus baut seine Gemeinde unter allen Umständen. Das ist das Erste. Aber an Kreta sehen wir auch dieses Zweite. Jesus baut unter allen Umständen nur Gemeinde erster Klasse. Jesus baut unter allen Umständen nur Gemeinde erster Klasse. Jesus sagt nicht, naja, in Kreta mit diesem schwierigen Nationalcharakter, da wollen wir mit den Werken mal nicht so anspruchsvoll sein. Das sagt Jesus nicht. Und Jesus sagt nicht, naja, in Hannover, da in Niedersachsen, die sind alle ein bisschen stur, da wollen wir mal mit der gegenseitigen Fürsorge nicht so anspruchsvoll sein. Sagt Jesus nicht. Und Jesus sagt auch nicht, auch in deinem Leben, da will ich mal die eine oder andere Aufgabe, und sei es die der Mission, nicht so deutlich stellen. Das sagt er nicht. Und wenn du nicht gut reden kannst, dann bete für die Missionare. Und mach ihr Anliegen bekannt. Jesus sagt, Kapitel 1, Vers 13, ich will, dass du gesund wirst im Glauben. Das will Jesus. Ich will, dass du gesund wirst im Glauben. Ich will, dass du dich nicht mit deiner Mittelmäßigkeit zufrieden gibst. Ich will, dass du nicht einfach dich durch dein Christenleben so hindurchschlängelst und ihr euch als Gemeinde durch euer Gemeindeleben so hindurchschlängelt. Ich will, dass ihr gesund werdet. 1,13. Ich will, dass ihr eifrig werdet zu guten Werken. Ihr seid doch das Eigentumsvolk. Jesus sagt nicht, ach, was ist mit Kreta, ach, was ist mit den Niedersachsen da in Hannover, sondern Jesus sagt, ich will, dass du gesund wirst. Und ich will dir das schenken. Ich will an dir arbeiten. Ich will mit meinem Wort zu dir sprechen und ich will mit meinem Geist an dir wirken. Und bitte mich, dass du gesund wirst und du wirst von mir verändert werden. Er hat's doch versprochen. Schaut, und darum fliegt Titus als Gemeindeälteste nicht irgendwelche Leute aus Jerusalem ein, sondern es sollen Kreter ausgebildet werden, es sollen Kreter herangeführt werden. Gott will mit Kretern dort sein Werk voranbringen. Er will Kreter gesund machen, egal was für Nationalcharakter sie haben. Und darum schenkt er uns diesen Titusbrief, obwohl natürlich Gott genau zu unterscheiden weiß, Hannover ist nicht Kreta und Kreta ist nicht Hannover. Aber in Hannover gibt es auch eine Gemeinde Jesu wie in Kreta. Und in Hannover gibt es auch Mängel. Denn in Hannover sind wir. Aber für Hannover gilt genauso wie für Kreta, Jesus baut seine Gemeinde unter allen Umständen, auch hier. Und für Hannover gilt genauso wie für Kreta, Jesus baut unter allen Umständen nur Gemeinde erster Klasse und nicht zweiter Klasse und schon gar nicht Holzklasse. Jesus baut nur Gemeinde erster Klasse mit dir und mit mir, mit unserer Gemeinde. Das ist sein Anspruch und das will er uns schenken. Das will er uns schenken. Und darum, und jetzt kommen wir auf die Zielgerade, richtet Paulus noch bevor er, und bitte seht euch das genau an, noch bevor Paulus den Titus auf diese prekäre Situation, und das war ja eine prekäre Situation, das war schwierig, das war brisant, das war kniffelig, natürlich war es das. Es war auch nicht alles Eitel, Freude, Sonnenschein. Aber bevor Paulus den Blick des Titus auf diese Situation vor Ort richtet, macht er was? Richtet er seinen Blick weit über Kreta hinaus. Und das heißt für uns, bevor wir uns mit diesen schwierigen irdischen Problemen herumschlagen, sagt Paulus, müsst ihr eines ganz genau wissen. Braucht ihr diesen weiten Blick weit über den Inselrand hinaus? Und darum beginnt er diesen Brief nicht mit dem Problem von Kreta, sondern seht zum Schluss hin, wie er diesen Brief beginnt. Paulus, ein Knecht Gottes und ein Apostel Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die dem Glauben gemäß ist, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilands. Versteht ihr, warum Paulus das macht? Er sagt, das ist der Glaube, den Jesus geschenkt hat. Das ist der Glaube, den Jesus euch in Kreta geschenkt hat. Das ist der Glaube, den Jesus euch in Hannover geschenkt hat. Ihr gehört zu den Auserwählten Gottes. Ihr gehört zu denen, von denen Paulus an anderer Stelle schreibt, vor Grundlegung der Welt habe ich euch erwählt. Dazu gehört ihr. Egal, was ihr an kretischer Tradition, egal, was ihr an niedersächsischen Schlacken mit euch herumtragt, egal, was in deinem privaten Leben bis dahin alles gelaufen ist, bis du Christ wurdest, du gehörst zur auserwählten Gemeinde Jesu. Erste Klasse. Darunter tut er es nicht. Das ist eine Ehre. Und Jesus schenkt uns was? Er schenkt uns die Erkenntnis der Wahrheit. Durch sein Wort. Wie es der Gottseligkeit gemäß ist. Das heißt, eine Wahrheit, die dann auch zu einem Gott wohlgefälligen Leben führt. So ist das hier gemeint. Und er garantiert dir eine sichere Hoffnung auf das ewige Leben. Schau, deswegen sagt er das doch so deutlich. Er sagt, in der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügt, verheißen hat. Und als ob Paulus uns die letzte Ungewissheit nehmen wollte, gibt er 5 Gründe, warum diese Hoffnung wirklich besteht, warum sie garantiert ist, warum sie trägt, warum uns dieses ewige Leben keiner wegnehmen kann, wenn wir zu Jesus gehören. Er sagt, schau, Gott hat sie verheißen vor den Zeiten der Welt. Das ist nicht einmal eine kurze Idee, die Gott hatte und die er auch wieder umändern kann. Er hat es verheißen vor den Zeiten der Welt, dass er dir die Hoffnung des ewigen Lebens geben will. Das ist die erste Begründung. Und er hat es jetzt offenbart durch meine Predigt, sagt Paulus. Das gilt jetzt. Ihr Kreter, egal aus welchen Tunneln des Minotauros ihr hervorgekrochen seid. Hoffnung des ewigen Lebens. Gott hat es verheißen vor Grundlegung der Welt. Er hat es jetzt offenbart durch meine Predigt. Und dritte Begründung. Was ist das für ein Gott? Und verstehen Sie, warum Paulus das jetzt hier betont? Dieser Gott lügt nicht. Gott, der nicht lügt. Die Kreter, ja, das sind Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Aber der Gott, der diese kretischen Christen herausgeholt hat, der nicht, der lügt nicht. Der ist absolut wahrhaftig und der hat uns erwählt und der hat es uns durch seine Predigt offenbart. Und dann die vierte Begründung, dieser Gott ist ein Retter. Und wisst ihr, ihr müsst das im Blick haben, wenn ihr euch durch diesen Brief hindurch studiert. Was wird hier über Gott gesagt? Dieser Gott ist ein Heiland, Gottes unseres Heilandes. Und im Vers 4 wird das Gleiche nochmal über Jesus, also den Sohn Gottes, gesagt. An Titus, meinen rechten Sohn, nach unser beider Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland, unserem Retter. Er ist der Retter und Heiland ist der Schlüsselbegriff für den Titusbrief. Es wird 3-mal über Gott den Vater gesagt. Gott der Vater ist der Heiland. In Kapitel 1 einmal, in Kapitel 2 einmal, in Kapitel 3 einmal. Und es wird 3-mal über den Herrn Jesus gesagt. Jesus Christus ist der Heiland. In Kapitel 1 einmal, in Kapitel 2 einmal und in Kapitel 3 einmal. Der Begriff Heiland taucht 24 Mal im Neuen Testament auf, 12-mal bei Paulus und 6-mal allein hier in unserem Titusbrief. Ein Viertel aller Vorkommen von Heiland taucht auf in diesem schmalen Brief. Den können Sie ganz schnell nachlesen, das sind in Ihrer Bibel wahrscheinlich 2 Seiten. Und in diesem kleinen Brief, in eine sehr spezielle Situation, in eine kulturell ganz miese Anfangslage, da hinein schreibt der Heilige Geist durch Paulus diesen Brief und da kommt ein Viertel der neutestamentlichen Vorkommen von Heiland drin vor. Und zwar 3-mal für Gott den Vater und 3-mal für Gott den Sohn, unseren Herrn Jesus. Wie will Gott das denn bitteschön noch deutlicher sagen? Was soll er denn noch sagen, um deutlich zu machen, ich bin euer Retter, ich bin euer Heiland, ich setze meine Gemeinde durch, ich baue euch, ich halte euch zusammen, ich verändere dein Leben, ich mache dich heil. Und das ist der Hauptgrund dafür, dass wir diese beiden Sätze festhalten dürfen, dass Jesus seine Gemeinde unter allen Umständen baut, weil er der Heiland ist. Und dass Jesus unter allen Umständen nur Gemeinde erster Klasse baut, weil er der Heiland ist und weil sein Heil zum Ziel kommt und weil er uns vergibt und weil er es macht, dass wir gesund werden im Glauben, Kapitel 1, Vers 13. Ihr Lieben, das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft für heute, für uns. Das will Paulus uns durch diesen Titusbrief richtig ins Herz hineinschreiben. Ihr seid Auserwählte Gottes. Ihr seid Eigentumsvolk Gottes. Ihr seid erwählt vor Grundlegung der Welt. Und deshalb jetzt los. Gehorsam in den Werken. Ran an die gehorsame Veränderung von Strukturen. Aufgepasst. Vorsicht, keine Irrlehren reinkommen lassen. Und achte auf deine Zunge, dass du kein Schwätzer und Verleumder und Verführer bist. Und lass dich von dem Herrn verändern, dass das, was du glaubst und was du sagst, immer mehr in Übereinstimmung kommt mit dem, was du tust und was man an dir sieht. Und so lade ich dich ein. Lass uns in den kommenden Wochen diesen Titusbrief gemeinsam studieren. Lass uns diesen Brief so gemeinsam studieren, als ob Paulus ihn für uns hier in Hannover im alten Flughafen als allererste geschrieben hätte. Lasst uns diesen Brief so lesen und so studieren. Heute in 3 Wochen werden wir hier den Faden wieder aufnehmen. Und ich habe eine dringende Bitte an Sie alle. Und Sie können das denen, die heute nicht hier sind, auch noch weiter sagen. Die hören das ja wahrscheinlich sowieso über das Internet, über den Download. Lesen Sie diesen Brief ganz durch, mehrmals. Es ist ein kurzer Brief, 2 Seiten in Ihrer Bibel. Lesen Sie diesen Brief ganz durch, mehrmals, dass er Ihnen immer vertrauter wird. Das ist schnell gelesen. Und mein Vorschlag wäre, unterstreichen Sie vielleicht erstmal nur mit 2 Farben. Unterstreichen Sie zum Beispiel mit Blau, was fordert Jesus hier von uns als Gemeinde? Was fordert er von mir persönlich? Was sollen wir tun? Was erwartet er von uns? Unterstreichen Sie das vielleicht mit Blau und unterstreichen Sie ganz dick mit Rot, Was schenkt Jesus uns? Was bietet er uns? Was bringt er uns? Womit überhäuft Jesus uns? Und wenn der Herr es schenkt, dann werden Sie von diesem Studium so überwältigt sein, dass Sie innerlich überzeugt einstimmen in die Verse von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Dieser Graf, der hatte den Heiland auch schon in jungen Jahren kennengelernt. Überlegen Sie mal, als Zinzendorf 10 Jahre alt war, 1710, da gründete er zusammen mit seinem Freund Friedrich von Watteville den Senfkornorden. Mit 10 Jahren, er sagt, und Senfkornorden, weil Jesus in Matthäus 13 sagt, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das in einen Acker gesät wird. Und Zinzendorf und sein Freund Friedrich von Watteville sagen, wir wollen Senfkörner sein. Wir wollen Senfkörner sein, die unser Herr in den Acker dieser Welt hineinsät, um sein Reich auszubreiten, um seine Gemeinde zu bauen. Du bist nie zu jung, um ein Senfkorn für den Herrn zu werden. Und du bist nie zu alt, um ein Senfkorn für den Herrn zu werden. Sondern er ruft dich, er lädt dich ein und sagt, geh mit, lass dich einbauen. Sei bereit, in meiner Hand ein Senfkorn zu werden. Beim Bau meines Reiches und beim Bau meiner Gemeinde in dieser Welt. Dass noch viele Menschen dazukommen, dass der Name unseres Herrn geehrt wird und dass noch viele, viele andere Menschen erfahren, es gibt einen Heiland, der uns sicher nach Hause bringt. Und dann wirst du innerlich einstimmen in diese Verse von Zinzendorf. Wir wollen uns gerne wagen, in unseren Tagen der Ruhe abzusagen, die's tun vergisst. Eifrig sein zu guten Werken, lieber verbrennen als verrosten. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst. Die Liebe wird uns leiten, den Weg bereiten und mit den Augen deuten auf mancherlei, ob's etwa Zeit zu streiten, ob Rasttag sei. Sie wird in diesen Zeiten uns zubereiten für unsere Seligkeiten, nur treu, nur treu. Wir wollen uns gerne wagen. Leute, so eine Gemeinde will der Herr Jesus bauen. Und er kann uns zu solchen Leuten machen. Amen.